Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, dass ihr hier seid, physisch vor Ort und natürlich auch zu Hause an den Bildschirmen. Noch ihr seid herzlich eingeladen. Ich kann nur wärmstens unterstreichen, was du gesagt hast. Und wir werden dennoch einen gesegneten Gottesdienst miteinander feiern. Ach so, bevor das von der Predigt ablenkt, erkläre ich das vielleicht. Einigen habe ich schon erklärt. Wie sage ich das jetzt? Ich hatte eine physische Auseinandersetzung mit dem kochenden Nudelwasser. Es war stärker. Ja, mir ist irgendwie, das ist mir noch nie passiert, ich koche eigentlich regelmäßig, aber da ist mir der Topf irgendwie so entglitten und die Brühe über die Hand und das, also, es ist eigentlich schon fast am Verheilen, nur ich wollte in diese Kraterlandschaft jetzt, also den Anblick dieses diese Blasenlandschaft sparen, deshalb zurück zum Text. Liebe Geschwister, unser heutiger Predigttext am ersten Sonntag nach Ostern steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Und dieser Text bildet den Abschluss, oder dieses Kapitel bildet den Abschluss des Johannesevangeliums. Den Abschluss. Ja, ist es am Ende gar kein Abschluss? Ist es gar ein Anfang? Naja, immerhin am Ende des 20. Kapitels davor des Johannesevangeliums, da schließt das Evangelium ab, in Vers 31 mit den Worten, ich zitiere, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Punkt. So, jetzt wissen wir Bescheid und jetzt könnte eigentlich Schluss sein. Das klingt nach Abschluss und nun geht es mit Kapitel 21 auf einmal nochmal weiter und zwar mit dem kleinen Wörtchen später. Aber hören Sie selbst. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas der Zwilling, genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu und nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit das Wort Gottes. Dieser Text enthält so viel Information, dass wir die nächsten 3 Stunden beschäftigt werden, ihn auszulegen. Also ich muss ja eine Auswahl treffen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel von dem, was der Text zu sagen hat. Nun denn, was wie der Abschluss einer dramatischen Geschichte aussieht, ist in Wahrheit ihr Beginn. Jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los. Im Internet las ich vor ein paar Tagen einen Artikel, naja, ich habe nur diagonal gelesen, aber ich glaube, mir ist die Überschrift aufgefallen. Da ging es um Ostern und dieser Artikel trug den Untertitel: Wer hat das Christentum erfunden? Wer hat das Christentum erfunden? Ein Schuldiger wurde schnell gefunden, nämlich Paulus, Apostel und Spätberufener. Und der ganze Artikel, wie gesagt, ich habe den wirklich nur so überflogen, aber der endete dann am Schluss, den Schluss habe ich gelesen, der endete mit der brandneuen Erkenntnis, nämlich, dass Jesus am Kreuz gar nicht gestorben ist. Kommt Ihnen das neu vor? Mir nicht. Nun, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, liebe Geschwister, die Menschen suchen immer nach Erklärungen, nicht? Was man sich nicht erklären kann, was wie ein Fragezeichen im Raum steht, muss man sich dennoch irgendwie erklären. Denn nur das, was man erklären kann, hat man scheinbar unter den Füßen und nimmt einem die Angst. Die Erklärungen müssen nachvollziehbar sein, sollten halbwegs logisch sein. Nur eines dürfen sie nicht, um keinen Preis. Sie dürfen uns nicht hinterfragen. Sie dürfen nicht unsere Weltsicht hinterfragen, auch nicht unsere Wertigkeiten und unsere Sicherheiten, an die wir uns klammern, all die scheinbaren Fundamente, auf denen wir stehen, dürfen sie nicht hinterfragen. Eben vor allen Dingen nicht die Sicherheiten, von denen wir seit März letzten Jahres demonstriert bekommen, wie fragil die sind, wie zerbrüchlich, wie porös und wie schnell das alles zerbrechen kann. Den Autoren der Bibel, liebe Gemeinde, hingegen, hier Johannes in diesem Falle, gilt für die anderen aber auch, denen geht es um Bezeugung von Tatsachen. Das sage ich hier vorab, also generell, ist bei anderen biblischen Zeugnissen auch. Es geht um das Zeugnis von Tatsachen, von Dingen, die Gültigkeit besitzen, die Relevanz besitzen. Was heißt Relevanz? Relevanz heißt, es geht mich an. Wenn etwas relevant ist, dann geht es mich an. Wir benutzen den Ausdruck vielleicht häufig. Aber das heißt, es geht mich an. Ich bin betroffen. Das ist relevant. Und darum geht es den Zeugen in der Bibel. Es geht um Dinge, die Gültigkeit besitzen, und zwar vollkommen unabhängig davon, ob sie mein Weltbild, mein momentan aufgebautes Weltbild bestätigen oder zerstören. Das ist eigentlich Nebensache. Es geht hier wirklich um Tatsachen, und weil es die Bibel ist, motiviert aus der Liebe heraus. Es geht nicht um Rechthaberei. Es geht um Liebe, die Liebe Gottes. Und mit unserem heutigen Beitrag mit unserer heutigen Predigt haben wir so einen Beitrag. Wenn du willst, kannst du stehen lassen. Da kann die Gemeinde mitlesen. Das ist, genau. Und Jesus, Johannes knüpft hier an die Stimmung an der Jünger kurz nach der Auferstehung. Kurz nach der Auferstehung. Das ist noch nicht so lange passiert. Und geht hier darauf ein, was da so passiert ist. Und er begann gleich zu Anfang damit, dass er bezeugte: Leute, die Auferstehung ist kein Abschluss. Ne? Sie ist kein Ausrufezeichen, sondern ein Doppelpunkt. Vers 1, später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Also es geht bei aller christlichen Betrachtung, bei allem Bibellesen, auch bei allem Predigen und Zeugnis geben, nie um einen nostalgischen Rückblick, sondern immer um den Blick nach vorne. Der Blick ist nach vorne gerichtet. Es geht nicht um das Gestern, es geht um das Später. Zukunft. Also das ist mitnichten allen so klar, liebe Geschwister, denn wie wir hier sehen, hat sich die Anzahl der am See Genezareth befindlichen Jünger erheblich reduziert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das beim Lesen aufgefallen ist, ne? Sie werden wohl nicht mitgezählt haben, aber ich lese das nochmal. Wie viele Leute haben wir denn da? Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger, die noch nicht mal namentlich genannt werden. Sieben. Was die anderen vier gerade machen oder gemacht haben, wird nicht erwähnt. Wo sie sich befanden, in welchem Zustand sie sich befanden, wird nicht erwähnt. Aber bei den sieben, die hier versammelt sind, hat man den Eindruck, naja, es hat sich eine gewisse Ratlosigkeit breit gemacht. Und das ist auch verständlich. Das ist auch verständlich, liebe Geschwister. Denn, ich meine, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist ja nicht nur gerade eine Alltäglichkeit. Nicht, sie haben ihn sogar gesehen. Sie haben ihn gesehen, der Auferstandene hat sich ihnen gezeigt. Und sogar so ein Hardliner wie Thomas, der Zweifler, hatte, nachdem er mit dem Brustton der Überzeugung zuerst gesagt hat, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, wenn ich nicht meine Hand reinlege in seine Wunden, ja, und ihn sehe, glaube ich es nicht. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Alle zusammen. Und dann zeigt sich ihm Jesus. Und was passiert? Hat er die Hand reingelegt? Nein, er kam noch nicht mal dazu. Er war so geflasht und so geplättet, dass er nur noch ausrufen konnte, mein Herr und mein Gott. Auferstehung, das ist absolut analogielos. Sowas gab es noch nie in dieser Welt. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass diese kleine Herde jetzt dasteht und sagt, was macht man jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und wenn man nicht weiß, liebe Geschwister, was man tun soll, dann macht man entweder nichts oder man macht das, was man vorher auch schon gemacht hat. In diesem Falle fischen gehen. Vers 3, Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wer kommt mit? Wir kommen mit, meinen die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Nun, es ist natürlich auch anzunehmen, es ist sehr anzunehmen sogar, dass die natürlich auch Hunger hatten. Jetzt haben sich die ganzen Wogen geglättet, jetzt sitzen sie da, dort, wo sie vorher auch schon waren. Aber wir sind jetzt wieder am See Genezareth. Das heißt im griechischen See von Tiberias. Das ist aber der See von Tiberias, wenn Sie in Ihrer Bibel nachschauen, das ist der See Genezareth. Der hat nur verschiedene Namen. Und jetzt sind sie dort, wo alles begann. Und jetzt muss klar sein, die hatten wahrscheinlich auch Hunger. Also jetzt ist ihnen in der Ruhe eingefallen, Mensch, eigentlich haben wir ja Hunger. Und denn die letzte Szene, die uns geschildert wird, im Kapitel 20, was ich vorhin vorgelesen habe, das fand alles noch in Jerusalem statt. Von Jerusalem und Galiläa, das ist schon ein ganz schöner Marsch dorthin. Und da fanden sie sich jetzt wieder, sie sind dort zurückgegangen, wo alles begann. Und wahrscheinlich haben sie auch Hunger gehabt. Ein schöner Fang wäre jetzt schon das Passende, nicht? Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Bestens, das passt ja. Es hat sich nichts geändert, gar nichts. Der Alltag hat uns wieder. Und dann, vollkommen unerwartet, passiert es. Vers 4 heißt es, im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Wow. Es ist also doch noch nicht vorbei. Das war nicht ein dreijähriges Abenteuer, das desaströs geendet hat, sondern es ist noch nicht vorbei. Es geht sogar wahrscheinlich erst richtig los. Aber das wussten die Jünger zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Es stand Jesus am Ufer, bevor sie ihn erkannt haben. Bevor ihr eigenes Erkennen und Denken in Gang gesetzt wurde, war er schon da. Er stand schon da. Und sie erkannten ihn nicht, und es kann verschiedene Gründe gehabt haben, dass sie ihn nicht erkannten, denn sie waren ja mit Fischen beschäftigt. und hatten sie zu tun und vielleicht haben sie ihn daher nicht erkannt. Vielleicht haben sie ihn auch nicht erkannt, weil sie wirklich weil gedanklich vollkommen belegt waren. Also das kennen wir wahrscheinlich alle, ich kenne das sehr gut sogar. Mir ist das schon öfter passiert, das ist peinlich, dass ich durch die Stadt gelaufen bin und es läuft ein guter Bekannter an mir vorbei. Ich schaue ihn an, und weil das Kopfkino vollkommen woanders ist. Und dann hinterher sagte mir derjenige, sag mal, kennst du mich nicht mehr? Doch, wieso? Du hast mich sogar angeschaut in der Stadt. Sagt, wow, ich war ganz woanders. Also das kann natürlich schon auch sein. Ja, es kann aber auch sein, und das halte ich in diesem Zusammenhang für mit am wahrscheinlichsten, nämlich, dass sie gesehen, Jesus nicht erkannt haben, weil er nach der Auferstehung nicht mehr derselbe war wie vorher. Ich denke, das ist eine der wesentlichsten Aussagen. Er war nicht mehr derselbe. Ja, er hatte menschlichen Körper. Also Auferstehung heißt nicht, dass da so ein Geist umherschwirrt. Jesus ist kein Gespenst. Er hat einen Körper, ganz offensichtlich. Aber anders. Irgendwie anders. Einen Körper, der sogar essen kann, der sich bewegen kann. Und so, er ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Liebe Geschwister, das ist jetzt für uns von enormer Wichtigkeit, dass wir das verstehen und begreifen. Nämlich, der Jesus, mit dem wir es nach seinem Erdengang zu tun haben, mit dem auferstandenen Jesus, dieser Jesus ist nicht mehr derselbe wie der Jesus, der er war, bevor er an Weihnachten auf die Erde kam. Da war er auch schon Gottes Sohn. Es gab ihn schon lange vor der Schöpfung. Aber der Jesus, der anschließend auferstanden ist, ist nicht mehr derselbe. Denn der Jesus, der jetzt, mit dem auch wir es jetzt zu tun haben, trägt menschliches Antlitz. Er trägt ein neues menschliches Antlitz. Er ist auch nicht mehr der Alte. Er trägt neues menschliches Antlitz. Und das ist so, das finde ich faszinierend. Und ja, da kriege ich eine Gänsehaut. Dass der Sohn Gottes, der Jesus, der jetzt, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, zur Rechten des Vaters sitzt, liebe Gemeinde, das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Der trägt jetzt menschliches Antlitz. Das ist wichtig zu erkennen. Warum? Weil wir auch schon diese Auferstehung in uns haben. Wie hat Paulus das gesagt im 2. Korinther 5, Vers 17? Wer neu geboren ist, wer in Christus ist, ist wiedergeboren, ist eine neue Kreatur. Und wer wiedergeboren ist, was heißt wiedergeboren? Wer Ja sagt zu Gottes Angebot, zu Gottes Liebe, zu Gottes Versöhnung, wer das wie ein Kind sich beschenken lässt, Ja sagt, ist wiedergeboren, ist von Neuem geboren, der trägt diesen Auferstehungsleib auch schon in sich. Sagt Paulus später, auch im 1. Kapitel, 1. Korinther 15, wir sind mit ihm auferstanden. Ja, theoretisch geht es nicht mehr. Ne? Wo bin ich denn auferstanden? Ich bin im Geist, der neue Körper, der neue Leib, der bin ich schon. Und der ist schon auferstanden. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Als hier in dem gleichen Evangelium Johannes Kapitel 3, da begegnet Jesus mal einem Ratsmitglied, Nikodemus, mit Namen, und Jesus sagt ihm straight ins Gesicht, du musst von Neuem geboren werden. Das hat der Mann nicht verstanden. Ne? Sagt, wie soll ich nochmal zurück in den Leib meiner Mutter? Geht ja gar nicht. Der hat es vollkommen also irdisch verstanden. Der hat aber überhaupt keinen Auferstehungsblick. Und Jesus sagt, egal, du musst von Neuem geboren werden, aus Geist. Aus Wasser und Geist. Geist, dieses neue Geist, wir sind alle Geist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir sind alle Geist. Und in Christus erlöster Geist. Mit einem noch sterblichen Körper umgeben, aber wir werden einen neuen Körper erhalten. Das ist unwahrscheinlich wichtig. weiß nicht, ob Sie es heute Morgen gelesen haben, vielleicht eine Losung. Der heutige Sonntag, der erste Sonntag nach Ostern, der trägt die Bezeichnung Quasimodogenity, wie die neugeborenen Kinder. Und das bezieht sich auf 1. Petrus 2, Kapitel 2, Vers 2, wo es heißt, dass wir wie die neugeborenen Kinder sein sollen, die Nahrung bekommen. Wir sind wie neugeborene Kinder. Wiedergeboren sind wir wie neugeborene Kinder. Was ist mit Babys? Die brauchen Nahrung. Babys brauchen Nahrung. Zuerst Brei, ja, später was Festeres. Klar, ich werde einen Säugling nicht mit einer Schweinshaxe abfertigen, nicht? Aber ich werde auch einen 50-Jährigen nicht mehr Grießbrei geben. Es sei denn, er liebt es als Nachtisch. Verstehen Sie? Und jetzt steht Jesus am Ufer. Es ist Morgen und Jesus steht am Ufer, Sie sehen ihn. Liebe Gemeinde, darin steckt auch noch eine weitere tiefe geistliche Wahrheit. Und das geht uns auch an, das ist auch relevant, auch heute. Wenn es Nacht um uns wird und die Finsternis sich breit macht bei uns, egal ob das eine wirkliche Finsternis ist oder nur eine gefühlte, die momentane Krisenzeit, ich kann es übrigens auch nicht mehr hören, mir geht es genauso wie vielen, das ist eine Finsternis. Diese Krisenzeit ist keine gefühlte, das ist eine reale Finsternis. Dann sollen wir wissen, es am anderen Morgen steht Jesus am Ufer. Es steht Jesus am Ufer und das heißt was? Das heißt, ein Morgen ist in Sicht. Licht ist in Sight. Wir sehen das Licht, Licht ist in Sicht. Jesus ist da. Das will nicht heißen, liebe Geschwister, dass während der Finsternis wir alleine sind, dass wir uns alleine durchwursteln müssen. Der auferstandene Christus ist auch in der Finsternis bei uns. Und er hat seinen Jüngern, das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, gesagt, Leute, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also da macht euch mal keine Sorgen. Ich bin bei euch alle Tage. Ihr seid nicht alleine. Ihr werdet nie alleine sein. Mit mir ist zu rechnen, heißt das. Und dann, die Erfahrung kannten die Jünger ja schon, sie befanden sich noch auf dem See, sahen Jesus und auf dem See Genezareth, da macht man immer seltsame, also die Jünger haben da immer seltsame Erfahrungen mit Jesus gemacht. Denn sie hatten früher auch schon einige sehr derbe und einschneidende Erfahrungen mit Jesus auf dem See Genezareth gemacht. Einmal ist er aufgeschäumt wie ein Meer, das Meer von Galiläa, so wird das hier auch genannt. Warum? Weil so Fallwinde dafür sorgen, dass richtige Sturmböen auf dem See stattfinden können. Und einmal waren die halt zufällig mit ihrem Boot mitten in den Sturm reingeraten und Jesus schlief im Boot. Schlief. Aber was macht Jesus? Er stillte den Sturm. Oder ein noch krasseres Beispiel, ein Erlebnis, was sie auch auf dem See hatten. Da schlief er nicht im Sturm, nein, er kam auf den Wellen auf sie zu. Ja, und das ist interessant. Das wird von drei Evangelisten berichtet, von Lukas nicht. Alle anderen drei berichten dieses Erlebnis. Und Johannes berichtet dann davon, dass als Jesus einsteigen wollte, also eingestiegen ist in das Boot, im selben Moment waren sie am Ufer. Also die raumzeitliche Wirklichkeit, der wir alle unterworfen sind, die gilt bei Gott nicht. Das werde ich jetzt hier nicht ausführen, das ist auch schwer zu verstehen. Weil wir können nur raumzeitlich denken, aber waren sofort am Ufer. Bei Jesus geht das. Was für uns viel wichtiger ist, er ist auf den Wellen den Jüngern entgegengekommen, liebe Gemeinde, wenn Jesus auf den Wellen auf sie zukommt, dann heißt es, er bewegt sich überhalb des Problems. Denn die Wellen waren ein Problem. Und alle Wellen, alle Stürme, die unser Leben ausmachen, sind Probleme. Egal wie die aussehen, es kann Krankheit sein, es kann alles Mögliche sein. Aber wenn Jesus auf den Wellen auf sie zukommt, dann ist er überhalb des Problems. Und wir sollen, das ist seelsorglich auch für uns wichtig, eins wissen, Jesus ist auch über deinen Wellen. Und über deinen Wellen. Jesus ist überhalb unserer Probleme. Er ist darüber. Und egal, was uns zu schaffen macht, er meistert die Wellen. Also Wellen machen Angst, ist klar. Wellen machen Angst, Chaos macht Angst. Diese momentane Krisenzeit macht Angst. Aber das ist, eines sollen wir auch aus unserem heutigen Text lernen. Jesus hat es im Griff, er hat die Wellen im Griff. Und ich glaube nicht, dass die Krise von ihm kommt, dass er die Verursacher ist, glaube ich persönlich nicht. Was ich aber glaube ist, er hat sie im Griff. Das glaube ich sehr wohl. Es gibt nichts, was Jesus nicht im Griff hat. Und so auch das. Mit Jesus im Boot sind wir hier zwar noch in stürmischen Gewässern, aber wir sind oberhalb der Wellen. Dafür sorgt er, denn er ist uns voraus. Und hier erwartet sie Jesus schon am Ufer. Und nun gewinnt die Sache langsam an Fahrt. In Vers 5 heißt es, Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Das ist jetzt hier die Hoffnung für alle, die ich gewählt habe. Das ist immer so schwierig, die richtige Übersetzung zu wählen, weil da beim einen finde ich das besser, beim anderen das. Also die Übersetzung Freunde finde ich jetzt hier bei der nicht so gelungen. Nicht? Also im Griechischen steht das Wort Paideia. Und das heißt nicht Freunde, das heißt Kinder. Das heißt sogar Kleinkinder. Na, quasi Modogenity, nicht die kleinen Kinder. Und so Kleinkinder, Paideia, kleine Kinder. Kinder habt ihr nicht zu essen? Das bringt es etwas besser zum Ausdruck. Nein, lautet die enttäuschte Antwort. Nun, der Glaubensweg für diese Fischer hat erst begonnen. Mit einem auferstandenen Christus zu rechnen, war neu und ist für jede Generation, für jeden Menschen, der auch heute lebt, immer wieder neu. Immer wieder neu. Das Beruhigende ist, dass Gott unser Unvermögen sieht. Ja, im Markus-Evangelium Kapitel 6 endet die stürmische Seefahrt und die Rettung Jesu mit den Worten, ich zitiere auch das ganz kurz, und sie waren um nichts verständiger geworden durch die Brote, denn ihre Herzen waren verhärtet. Das ist die Realität, mit der Jesus zu tun hat, jeden Tag. Denn ihre Herzen waren verhärtet. Und die haben kurz vorher die Speisung der 5000 erlebt. Und trotzdem, das ist bei uns auch so. Wir können noch so viele Erfahrungen und aufbauende, gute Erfahrungen mit Jesus machen. Wenn der nächste Hammer kommt, dann sind wir wieder unten. Also, aber Gott weiß das. Und für Jesus, das ist auch gut und wichtig für uns zu wissen, für Jesus ist das kein Grund, um zu resignieren. Keineswegs. Jesus sagt nicht, so würden wir wahrscheinlich reagieren, irgendwann, also okay, es reicht, bringt nichts, die lernen das nie, vergiss es einfach. Also, so ist Jesus nicht. Nein, Jesus weiß, dass er Kleinkinder vor sich hat. Kleinkinder im Glauben und die lädt er zum Frühstück ein. Zum Frühstück. Kinder brauchen gute Nahrung, sagte ich vorher schon. Aber hinter diesem Ruf, Kinder, kommt zum Frühstück, steckt noch etwas anderes. Gott lässt uns wissen, dass er nicht nur an den großen Dingen interessiert ist. Kinder kommt zum Frühstück. Ja, Gott ist natürlich auch an den weltbewegenden Entwicklungen interessiert. Er ist an der Weltgesundheit interessiert. Er ist an Weltwirtschaft, an Gerechtigkeit, an all den Dingen interessiert, die die Welt ausmachen. Aber er ist auch an dir und dir und an dir interessiert. Und zwar egal, was du gerade hast. Er ist auch an deinen Kopfschmerzen interessiert. Ja? Er ist an deinen Zahnschmerzen interessiert. Es ist Jesus nicht egal, wenn du den Bus verpasst hast und jetzt zum Termin zu spät kommst, zum wichtigen vielleicht. Jesus ist an den täglichen Dingen interessiert. Jesus ist interessiert an den Dingen, die dein tägliches Leben beeinflussen. Es gibt in deinem und meinem Leben nichts, was ihm zu unbedeutend wäre. Ihn interessieren die großen wie auch die kleinen Dinge. Ja, auch Nudelwasser. Ist mir auch nicht egal. Dieser Ruf Jesu an seine Jünger verkörpert das Herz und den Willen des Vaters und seine Anteilnahme an unserem geschehen. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, um auf den Text zurückzukommen, dass die Jünger nachts nichts gefunden haben, nichts gefangen haben. Dass sie da vollkommen umsonst rausgefahren sind und mit null Beute. Es ist ihm nicht egal. So gab es am nächsten Morgen einen großen Fischfang. Klammer auf. Auch darin steckt eine geistliche Wahrheit. Wie soll ich das sagen? Wenn sie angefochten sind, egal wie und wo, dann machen Sie sich bitte klar, wenn ich angefochten werde, dann hat Gott größeren Segen für mich parat. Nee, ich muss alles formulieren. Viele denken ja, in der Welt hier mit dem Feind Gottes, nicht, der wütet an jeder Ecke und der Feind hat nichts Besseres zu tun, als überall an Brand zu legen, ja? Überall ein Chaos zu verursachen und Gott rennt immer hinterher und löscht. Und Gott hat nichts anderes zu tun, als zu löschen. So manche haben dieses Gottesbild. Es ist aber falsch. Es stimmt so nicht. Es ist andersherum. Gott liebt jeden Einzelnen von euch so sehr, dass er für jeden Einzelnen größten maximalen Segen parat hat. Und den spricht er ihnen zu. Und der Feind rennt hinterher, wenn er sieht, dass großer Segen auf dich zukommt und versucht, es kaputt zu machen, zu zerstören. Das heißt, wenn du angefochten wirst, egal in welchem Bereich, dann sag Halleluja, vielen Dank, jetzt weiß ich, worin du mich segnen willst. Das Vielfache von dem, was die Anfechtung ausmacht, im Gegenteil ist das, wo Gott dich segnen will. Gott segnet dich und der Feind rennt dir hinterher, versucht dich kaputt zu machen. Das sind alles so kleine Sachen, die aber das Leben ausmachen und unser Denken prägen, auch unser Gottesbild prägen und uns dann kaputt machen. Jesus rief zu ihnen und sagte, Vers 6, werft das Netz zur rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr guten Fang machen. Und sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Da ist hier von 153 Fischen die Rede. Da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil die Theorien dazu sind Legion. Und das ist jetzt, damit will ich die Predigt nicht füllen. Ich persönlich halte die Zahlenangabe nicht für ein Mysterium, sondern ganz einfach, wie ich am Anfang schon sagte, einen Realitätsbezug. Johannes geht es um Realitäten. Deshalb wartet er hier mit Zahlen auf. Nun kann man in die Zahlenmystik reingehen. Was bedeutet das alles? Das erspare ich uns allen jetzt. Haben auch nicht die Zeit dazu. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt. Aber es geht immer um Realitäten. Deshalb hat er auch die Namen erwähnt. Nicht die Namen der Jünger, die dabei waren. Und auch die Zahlen. Es geht um Realitäten. Es geht hier einfach schlicht und ergreifend um Realitäten. Und jetzt war das Netz voll, nicht? Das war interessant, für Petrus war das interessant, denn Lukas, der Evangelist Lukas, berichtet im 5. Kapitel schon eine ähnliche Szene. Eine ähnliche Szene. Gerade für den Petrus muss das komisch gewesen sein, denn 3 Jahre vorher, auch an demselben See, als Petrus Jesus kennenlernte, lernte er ihn beim Fischen kennen. Und war genau das Gleiche, haben nichts gefangen, total gefrustet, kommt er zurück. Und dann sagte Jesus, genau das Gleiche, fahr nochmal raus, wirf das Netz aus. Und dann hatten die so viele Fische gefangen, da heißt es bei Lukas, dass das Boot unterging. Nicht? Hier konnten sie das Netz fast nicht mehr ziehen, das Boot ging fast unter. Aber interessant ist, wie Petrus reagiert hat. Das erste Mal vor 3 Jahren hat Petrus mit Angst und Panik reagiert. In Lukas 5, Vers 8, da heißt dann, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Immer wenn der Mensch mit dem lebendigen Gott in Kontakt gerät, ist es zunächst mal beängstigend. Das ist was Neues, es ist neu, alles Neue ängstet. Und Petrus, der alte Petrus, der ahnte, da begegnet mir Größeres. Und das ist nicht ganz ohne. Damals ahnte er, dass ihm mit Jesus eine Autorität begegnete, die mächtiger ist, die größer ist, die reiner ist als er selbst. Und in der Gegenwart dieser Autorität fühlte sich Petrus sehr unwohl, ja sogar panisch. Jetzt, 3 Jahre später, war die Sache eine vollkommen andere, hier in unserer Geschichte. Zwischen damals und jetzt liegen 3 Jahre und eine Menge Erfahrungen, schöne Erfahrungen, schmerzliche Erfahrungen und die schmerzlichste aller Erfahrungen, die ist noch keine Woche her. Nicht? Als Petrus gesagt hat, ich gehe mit dir durch dick und dünn, ich will auch für dich sterben. Am selben Abend hat er Jesus dreimal verleugnet. Und das hat Petrus auf den Boden der Tatsachen aufklatschen lassen, wie es um ihn bestellt ist. Aber jetzt begegnet er den auferstandenen Jesus und wie reagiert er jetzt? Als er jetzt wahrnahm, als Johannes ihm gesagt hat, das ist der Herr. Petrus hatte zu Petrus gesagt, nicht zu den anderen, das ist der Herr. Hat er sofort sein Obergewand angezogen und wir lesen das hier, und während er, dass er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm ans nahe Ufer. Jetzt wusste er, ihm ist vergeben. Ihm ist vergeben. Er wusste das, was Johannes schon vor ihm tief im Herzen hatte. Johannes hat sich ja immer, der hatte so diese seltsame Eigennamen, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ja, Jesus hat alle lieb gehabt. Aber bei Johannes ist er so tief, Johannes hat das so verinnerlicht, dass es zu seinem Namen gemacht hat. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb. Kann jeder von Ihnen auch sagen, ich bin der Jünger, die Jüngerin, die Jesus lieb hat. Könnt ihr in Klammern, wenn Sie irgendwo unterschreiben, nicht? Das ist, genau so ist es. Er wusste, ihm ist vergeben. Und mehr noch, Vers 9, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Obwohl diese Jünger einen stattlichen Fang gemacht haben, war, als sie am Ufer ankamen, schon alles vorbereitet. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist eines der ersten Sachen, die mir vor Jahrzehnten, als ich das mal so bewusst zum ersten Mal gelesen habe, ist mir aufgefallen, jetzt kommen die mit dem ganzen Schiffsladung Fische und da ist schon alles fertig. Ist schon alles fertig. Er hat schon alles vorbereitet. Das Wunder der Liebe Gottes, liebe Gemeinde, besteht darin, dass alles schon bereit ist. Alles ist schon fertig, alles ist schon bereit, als sie ankamen. Jesus lud sie ein, kommt und esst, sagt er zu seinen Jüngern. Beim Abendmahl heißt es ähnlich, ne? Kommt, es ist alles bereit. So ist das bei Gott. So ist das bei dem lebendigen Gott. Kommt, es ist alles bereit. Die Einladung Jesu gilt bis heute. Sie gilt bis heute. Kommt und esst, es ist alles bereit. Vers 13, Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Obwohl sie mit seiner Hilfe gerade einen großen Fang, einen riesigen Fang gemacht haben, benötigten sie von ihrem eigenen Fang keinen einzigen Fisch. Jesus hatte alles schon bereitet. Seine Einladung, an seinen gemachten Tisch zu kommen, gilt bis heute. Sie gilt bis heute. Jedem Einzelnen. Also wenn Leute zuschauen, vielleicht die Jesus nicht kennen oder zum ersten Mal mit Christus konfrontiert werden, von Christus hören, die Einladung gilt. Bis heute, da hat sich nichts geändert. Das ist heute so aktuell wie damals. Und Gott ist reich. Gott ist sehr reich. Gott ist nicht knausrig. Gott ist nicht geizig. Gott ist reich und er gibt gerne. Er liebt es zu geben, er liebt es zu schenken, er liebt es freigebig zu sein. Es ist alles bereit. Der Himmel steht offen. Lassen wir uns beschenken von seiner Gnade und von seiner Liebe. Amen. Wir wollen beten und ich werde in dieses Gebet auch wieder ein Einladungsgebet mit einflechten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du so bist, wie du bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du zu Rechten des Vaters sitzt und so wie du bist, so sind auch wir. Hab Dank, dass es keine hoffnungslosen Momente geben muss, kann, darf in unserem Leben, denn das Leben hat gesiegt, du hast gesiegt, du bist bei uns. Wir können es uns leisten, nach vorn zu schauen und wenn auch die Wellen noch so hoch sind, wir sind oberhalb der Wellen und du bist bei uns. Du bist am Ufer. Du hast alles schon bereitet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns auch neu gemacht hast. Und wenn wir in dir sind, wenn wir dein Geschenk annehmen, dann, Herr, sind wir jetzt auch schon auferstanden. Und deshalb lade ich alle ein mit folgendem Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr. Du bist mein Retter, jetzt und für alle Zeiten, für alle Ewigkeit. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist an Ostern und dass du jetzt hier und heute lebst. Dank deines vollbrachten Werks bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes und der Himmel ist mein Zuhause, der ganze Himmel. Ich bin Bürger, ich darf jetzt Bürger sein des Himmels, habe Bürgerrecht bei dir. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast. Danke, dass du mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Amen. Amen.